Nächste Haltestelle.
Busfunk.
Beide haben ein sehr bewegtes Leben. Jetzt bewegen sie jeden Tag tausende Menschen und wir begegnen heute zwei ganz besonderen Typen. Bitte zurückbleiben. Ja, ich weiß, diesen Satz sagt eigentlich kein Busfahrer, bitte zurückbleiben. Aber als Kenner des Busfunks wisst ihr natürlich, wir klappern mit unseren Gästen die ganze VAG ab. Wer alle Folgen hört, der lernt vom Vorstand bis zum Prakti die unterschiedlichsten Menschen und vor allem auch die unterschiedlichsten Charaktere kennen und auch womit sie ihr Geld verdienen. Die einen müssen Entscheidungen mit Tragweite für die Mitarbeiter fällen, die anderen treffen Entscheidungen, die uns alle als Fahrgäste betreffen und die meisten meiner Gäste hier in diesem Podcast sorgen dafür, dass der Ladennahverkehr läuft. Auch und besonders in stürmischen Zeiten. Das ist heute schon die 67. Folge und meine Empfehlung für verrücktes Aprilwetter wäre, checkt die 66 davor auch noch aus und gebt ein paar Sterne. Es lohnt sich auf jeden Fall. Heute gehen wir in den Untergrund, nicht zum ersten Mal. Wir haben immer mal wieder die U-Bahn hier in den Fokus gerückt. Wir haben 50 Jahre U-Bahn Nürnberg gefeiert. Wir haben uns angeschaut, wo und wie die U-Bahnen gewartet werden, wo sie schlafen und wie man so ein Monster auf Schienen beherrscht. Heute stehen mal zwei Menschen mit ihren Lebensgeschichten im Mittelpunkt. Also gar nicht so sehr ihr Job als Fahrer. Da können sie auch noch gar nicht so viel erzählen, weil den machen sie noch gar nicht so lang. Es sind zwei Quereinsteiger mit bewegten und bewegenden Geschichten. Also ich habe viele Fragen an Emilio Karr und Frank Bess. Willkommen in unserer kleinen Männerrunde. Herzlich willkommen im Busfunk.
Hallo Stefan, hallo. Schön, dass ich da bin. Servus. Und dass der Emilio da ist.
Ich freue mich auch sehr.
Also wir haben einen jungen Mann und zwei Männer im besten Alter, würde ich sagen, ne, mein Lieber? Wir sind ungefähr gleich alt.
Naja, gut, ich glaube, uns trennen schon noch 10 Jahre, glaube ich.
Auf alle Fälle freuen wir uns auf interessante Gespräche. Emilio Carr, wie Englisch Auto, habe ich es falsch ausgesprochen, oder Carr?
Nein, absolut richtig. Also wie du möchtest.
Sagt man Carr oder Carr?
Deutsch, in Deutsch Carr.
Weil du hast ja zwei R hinten dran.
Richtig, genau.
Wo kommt der Name her?
Aus Amerika.
Kommst du daher ursprünglich?
Also mein Vater ist Amerikaner. Ich bin Deutsch-Amerikaner.
Du bist hier geboren und aufgewachsen.
Ich bin hier geboren und aufgewachsen, genau.
Also ich roll die Sache mal von hinten auf und fange mal mit einer ungewöhnlichen Frage an, aber bei euren Lebensläufen finde ich die gar nicht so unberechtigt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ich fange mal bei dir an, Frank, dass du in 5 Jahren immer noch U-Bahn-Fahrer bist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also nachdem du meinen Lebenslauf hier hast, zum einen kennzeichnet mein Leben, dass ich zwar schon Sachen sehr, sehr lang und intensiv mache, aber mich auch zu ungewöhnlichen Wechseln immer wieder bereit finde. So aufgrund meines doch fortgeschrittenen Alters, also wenn es nach unserem Bundeskanzler geht, darf ich zwar noch 12 Jahre arbeiten, bis 70. Von daher für 12 Jahre würde ich mal sagen, kann ich mir durchaus vorstellen, mich nochmal zu erweitern. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich in 5 Jahren auf jeden Fall noch U-Bahn fahre oder zum Teil vielleicht noch fahre, vielleicht mit einer weiteren Fahrberechtigung. Das muss man sehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich fahre in 5 Jahren noch U-Bahn. Also bis jetzt ist es anders, wie ich es mir vorgestellt habe, aber schön.
Wie sieht es bei dir aus, Emilio? Wir sind ganz jung, noch keine 30.
Also ich würde schon sagen, in 5 Jahren auf jeden Fall VAG. Ich habe ja nur einiges vor. Also man kann ja vieles machen bei der VAG, sehr vielseitig und gibt auch tolle Aufstiegschancen. Also von dem her sehr wahrscheinlich, dass ich in 5 Jahren und ich hoffe noch länger natürlich bei der VAG sein werde.
Bevor wir über alles reden, was vor der VAG war, was war denn so der entscheidende Punkt zu sagen, ich fange jetzt an bei der VAG, bei dir zum Beispiel, Emilio?
Also bei mir war es mein Partner, der mich auf die Idee gebracht hat und so war die Idee im Raum und ich dachte mir so, warum nicht?
Warst du in so einer Phase, wo du nicht wusstest, was will ich eigentlich machen? So, und dann hat dein Partner gesagt, warum machst du nicht U-Bahn-Fahrer? Ich meine, da muss man auch erstmal drauf kommen.
Ja, tatsächlich so war es. Also der vorherige Job, das war einfach nicht mehr das Wahre.
Da werden wir auch noch drüber reden, dann, was genau das war und warum das so war.
Und man hat sich umgeschaut und dann war das war es dann einfach. Der hat das gesagt und ich dachte mir, ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
Das ist so der Punkt, der mich interessiert. Also zu sagen, du, ich habe gelesen, die suchen Fahrer. Bewirb dich doch mal, wenn du eh nicht weißt, was du gerade machen willst. Das verstehe ich noch. Aber was war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, warum eigentlich nicht? Oder ja, das ist es. Oder hast du gedacht, ich schaue es mir jetzt einfach mal an und dann kann ich immer noch entscheiden?
Was es wirklich war, was halt was komplett was anderes ist. Mhm. Also eine U-Bahn zu fahren, also das ist ja einfach schon ein Ding, wenn man tagtäglich selber mit der U-Bahn fährt, dann irgendwann sitzt man selber quasi drin und fährt dann da hin und her.
Jetzt also ist es dein Zug.
Jetzt ist es mein Zug, ja. Und ich habe was sagen.
Und bei dir, Frank? Also ihr seid jetzt beide seit Anfang des Jahres, also ein paar Monate quasi erst.
Wir haben am 1.10. die Ausbildung begonnen und fahren beide jetzt praktisch seit Ende Dezember im Echtbetrieb, also mit Fahrgästen. Mhm. Genau. Bei mir war der Impuls, mich zu bewerben, eine Litfaßsäule an der Frankenstraße. Da war letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon Werbung, Studenten im Quereinstieg gesucht für Straßenbahn.
Hast du dich gleich angesprochen gefühlt mit 50?
Nee, mit 58?
So Entschuldigung. Ja.
Nee, habe ich nicht. Also es waren natürlich die Bedingungen meiner bisherigen Beschäftigung, da kommen wir vielleicht noch dazu.
Ganz sicher, ja.
Und dann eben dieser Impuls, was kann man im Quereinstieg machen? Bin in Nürnberg aufgewachsen, Straßenbahn, Bus, U-Bahn-Fahrer, also als Fahrgast schon immer gewesen. Und eigentlich wollte ich Straßenbahnfahrer werden. Also das war aufgrund dieser Litfaßsäule, also wenn dann Straßenbahn, oberirdisch. Jetzt haben wir das Glück in Nürnberg, dass wir, du hast vorhin gesagt, wir gehen in den Untergrund, aber wir haben ja das Glück, dass wir dreimal oberirdisch fahren dürfen auf unserer Strecke.
Also die U1 fährt dreimal nach oben?
Genau.
Auf der ganzen Strecke?
Auf der ganzen Strecke, genau, fährt dreimal oben. Einmal in Langwasser natürlich, also das, wo zuerst gebaut wurde, wurde oberirdisch gebaut und Erfahrungen gesammelt im U-Bahn-Bau. Und dann nochmal kurz vorm Hasenburg, vor meiner Heimathaltestelle, fahre ich nochmal ans Licht. Und
jetzt
dann,
erinnere ich mich, ja. Und genau, dann nochmal irgendwo Messe auch, oder?
Messe bis Langwasser Mitte ist oberirdisch und eben zwischen Bauernfeindstraße geht es dann nochmal in den Tunnel. Kurz vorm Hasenburg geht es nochmal an die frische Luft und dann Richtung Fürth fahren wir nochmal ab Eberhardshof am Tageslicht. Also das ist schon ganz angenehm. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich dann mich als Straßenbahnfahrer bewerben. Das ist so ein bisschen so das Kind in mir auch noch, ne? Also so die Faszination für Straßenbahn ist, glaube ich, bei allen Kindern, die öffentlichen Nahverkehr nutzen, glaube ich, relativ groß und das ist so ein Stück weiter hängen geblieben. Mit der U-Bahn hat es schneller geklappt, mit der Bewerbung. Deswegen bin ich U-Bahnfahrer jetzt.
Ja. Ist ja nicht zu spät für die Straßenbahn auch noch.
Nee, ist es nicht. Also genau, Zweitfahrberechtigung. Aber jetzt mal gucken, also ich fühle mich eigentlich ganz wohl in der U-Bahn.
Ja. Ist es eigentlich so ein Moment, Emilio, weil er das gerade so schön geschildert hat, wenn man dann mit der U-Bahn tatsächlich wieder aus dem Untergrund hochfährt, sagt man dann so, ah, Tageslicht, weil ihr seid ja schon trotzdem viel im Dunkeln unterwegs. Ist es so bei dir?
Das ist jedes Mal ein Highlight. Also vor allem, wenn man Frühdienste hat und dann so beobachtet, jedes Mal, wenn man wieder erneut vom Untergrund wieder an die Oberfläche kommt, die Sonne einfach, also der Sonnenaufgang einfach herrlich.
Frank, jetzt lass uns mal ein bisschen über dein bewegtes Leben reden. Also ich nehme mal ein paar Punkte hier vorne weg. Du hast eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann bei Fotopost.
Fotopost war letztlich das größte Fotoentwicklungsunternehmen in Deutschland seinerzeit. Deswegen auch Industrie, weil das Einzige, was die hergestellt haben, waren tatsächlich Fotos, die man halt analog aufgenommen hat, dann die Filme hingeschickt haben und da gab es ein Labor, da wurde das entwickelt.
Das muss man jungen Leuten erklären, wie das war.
Genau.
Weißt du überhaupt, dass man, also Emilie, weißt du, kannst du noch erinnern, dass man Fotos richtig entwickeln musste?
Ja, doch, mit diesen, gab es doch diese Einmalkameras.
Er steigt bei den Polaroids ein.
Nein, nicht Polaroid nicht, da diese mit einem Film und dann hat man den eingeschickt und dann hat man quasi, nach ein paar Wochen hat man dann
die Bilder zurückgekriegt.
Ja, genau. Das
muss man unseren ganz jungen Hörern wirklich erklären. Früher hat man nicht einfach wie heute mit dem Handy ein Foto gemacht, dann hat man es gehabt, sondern du hattest eine Kamera, da war ein Film drin, dann musstest du knips, knips. Wenn du 15 scheiß Aufnahmen gemacht hast, hast du auch 15 scheiß Aufnahmen nach der Entwicklung zurückbekommen. Also du hast dir sehr genau überlegt, wann drücke ich den Auslöser, weil jedes Bild hat Geld gekostet und wurde entwickelt und hast du bezahlt.
Ja, und es war nicht wenig damals. Also das war ein teures Hobby, Fotografieren. Bundesweit ist das nach Schwabach geschickt worden und dann in Schwabach entwickelt, in einem Großlabor. Ansonsten hat Fotopost nichts verkauft, also nichts produziert. Mhm. Deswegen Industriekaufmann nur, weil sie Fotos gemacht haben, tatsächlich produziert haben. Ansonsten waren die einfach Großhändler. Also haben zwar ihre eigenen Brands gehabt, aber das waren immer chinesische oder andere Marken, wo die halt einfach Fotopost draufgeschrieben haben. Hatten ein großes Filialnetz in Deutschland. Das war meine Ausbildung, nachdem ich meinen Realschulabschluss gemacht habe, auch bei einer Moderatorenlegende, wie du einer bist. Kennst du bestimmt den Günter Koch?
Ja, FCN-Reporterlegende.
Genau, das war mein Klassenlehrer letztlich. Und der hat dann, weil ich damals eigentlich gar keine Ausbildung machen wollte, der ist mit dem Chef vom Fotopost in die Sauna gegangen und hat gesagt, lade ihn doch mal zum Bewerbungsgespräch ein.
So hat man das früher gemacht.
So war das früher, genau.
Bevor der uns der Emilio wegschläft, ja. Wie geht's dir so, wenn du die alten Geschichten hörst? Ist es für dich langweilig oder spannend?
Sei ehrlich. Ich finde es sehr, sehr spannend. Also der Frank hat ja eh immer so tolle Geschichten, wo ich immer sehr gerne zuhöre, auch wie diese jetzt. Also ich finde es sehr, sehr interessant, doch.
Erzähl du uns doch mal, wie bei dir so dein Berufsleben angefangen hat. Was war bei dir so das Erste?
Also bei mir das erste und einzige war in einem Einzelhandelsmodegeschäft.
Hier in Nürnberg?
Nee, in Weiden. Bin ja gebürtiger Weidner aus der Oberpfalz.
Okay.
Hört man vielleicht auch ein bisschen.
Null.
Wahrscheinlich brauchen wir Untertitel beim Podcast.
Na, also bis jetzt habe ich noch überhaupt nichts gehört. Also machst du gut.
Hab 2014 in einem Modegeschäft meine Ausbildung begonnen als Einzelhandelskaufmann. Mhm. Hab die dann auch erfolgreich abgeschlossen und wurde auch übernommen. Da war ich dann ja gute 10 Jahre lang, habe mich auch ein bisschen hochgearbeitet, war dann auch Abteilungsleiter und bin dann 2024 zwecks der Liebe nach Nürnberg gezogen.
Okay.
Ja.
Hast du im Modegeschäft den Partner fürs Leben gefunden?
Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich auf einer Dating-App.
Okay.
Ja.
So macht man das heutzutage.
Naja, aber also er hat ja jetzt wirklich also genug Leute im Laden wahrscheinlich gehabt, wo man sagen hätte können, der hätte sie auch mal funken können. Aber nein, es war dann doch die Dating-App.
Die Dating-App, genau. Ja, und mit der Arbeit abgeklärt, ob man sich intern versetzen lassen kann nach Nürnberg.
Also von dem, was ist es für ein Modegeschäft?
Beim Wörl war ich.
Ach, beim Wörl.
Genau.
Na, jetzt wissen wir es doch, nur freilich. Und dann haben die gesagt, na ja, dann.
Haben sie gesagt, ja, machen sie. Wo ich auch sehr dankbar war. Also hätte das nicht funktioniert, dann...
Was arbeitet denn dein Freund?
Der ist in der Pflege.
Der hätte sich auch in die Oberpfalz versetzen lassen können, oder?
Wollte er aber nicht.
Okay.
Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber ich wollte schon immer nach Nürnberg.
Okay.
Aus dem Grund habe ich gesagt, komm, ich komme nach Nürnberg. Mhm. Wollte ich eh schon immer hin und gleich 2 Fliegen mit einer Klatsche gehen.
Geschlagen,
so, genau.
Und dann sitzt er beim Wörl. Jetzt gehen wir wieder rüber zum Frank. Er hat also bei Fotopost gearbeitet, dann Angestellter in der Finanzdisposition.
Ja, das war beim Fotopost dann. Also nach der Ausbildung war ich dann in der Finanzdisposition beim Fotopost tätig. Allerdings nicht lang, weil der Zivildienst reingeschlagen hat. Also damals ging es um die Verlängerung des Zivildienstes auf 2 Jahre. Und da war es dann nötig, schnell einen Zivildienstplatz zu finden. Und meine damalige Lebensgefährtin, deren Mutter dann in einem Pflegeheim gearbeitet hat, gesagt, Mensch, komm doch zu uns, wir haben Zivildienstplätze. Und so bin ich in der Pflege gelandet.
Und jetzt kommt der große Knackpunkt, was dein Berufsleben betrifft. Weil bis jetzt sehe ich dich am Ende dann im Büro irgendwas. Und dann kommt der Zivildienst, Pflege und dort bist du hängen geblieben.
Was ist passiert? Die Arbeit mit Menschen ist passiert. Also tatsächlich der Unterschied zwischen, ich schiebe Zahlen hin und her und ich kann einem Menschen in seinem Leben helfen, 1:1. Und das war was, wo ich gemerkt habe, so das ist viel mehr, das bin viel mehr ich als so Bürokratie. Mhm. Und habe also einfach Freude daran entwickelt, Menschen zu helfen.
Hat so. Man da das Gefühl, man hat mehr hinterlassen, als jetzt, wenn man irgendwelche Akten verwaltet? Okay, du wolltest Menschen um dich haben, aber so dieses, ich möchte Menschen helfen, hat man da das Gefühl, man...
Also das ist unmittelbare Feedback. Ja, also du hast ja im Umgang mit Menschen, also da kann man gut Brücken schlagen zu dem, was wir jetzt tun. Also wir gehen ja jetzt auch mit Menschen um.
Ja.
Also der Umgang mit Menschen, gerade wenn es dann eben so intim wird wie in der Pflege, wenn man jemanden einfach gut ins Bett legt, dass der schmerzfrei liegt und man kriegt ein Lächeln dafür, wenn er nicht mehr reden kann. Und es gibt einfach so viel, dass ich gemerkt habe, so das ist viel mehr meins.
Also du hast in dem Pflegeheim, wo du Zivildienst gemacht hast, dann 19 Jahre gearbeitet?
Nein, ich habe bei der Arbeiterwohlfahrt 19 Jahre gearbeitet. Also ich habe in dem Pflegeheim, wo ich Zivildienst gemacht habe, bin ich geblieben. Habe da gearbeitet bis 1996 und dann aufgrund der Geburt eines Kindes und einer Heirat und dem Wunsch, Eigentum zu erwerben, haben wir sehr weit wegziehen müssen von Nürnberg, weil das war alles unbezahlbar damals schon und sind deswegen ins Fränkische Seenland gezogen. Und da habe ich dann meinen Arbeitgeber gewechselt und bin von der Arbeiterwohlfahrt Schwabach zur Arbeiterwohlfahrt nach Weißenburg gewechselt und habe dann da bis 2008 bei der Arbeiterwohlfahrt in Weißenburg gearbeitet, auch als Pfleger.
Jetzt wieder zu dir, Emilio. Wir erinnern uns, der Liebe wegen zu Schatzi nach Nürnberg gekommen und beim Wörl gearbeitet. Was ist dann bei dir passiert?
Dann ist Folgendes passiert. Ich habe dann gemerkt, nach kurzer Zeit, dass es doch nicht mehr das Wahre ist, so im Einzelhandel.
Warum?
Ich glaube, da waren viele Faktoren. Erstens vielleicht neue Stadt, neue Umgebung, andere Menschen auch.
Hat dich die Großstadt gekillt? Also warst du in deinem Weiden, das ist auch keine Ministadt, aber warst du da behüteter als jetzt in Nürnberg? Weil du sagst, die Menschen?
Nee, so jetzt nicht. Also mich hat es immer rausgetrieben. Ich wollte schon immer in die Großstadt. Aber einfach so der Umgang mit den Menschen irgendwie ist anders gewesen. In der kleinen Stadt hat man halt wirklich jeden gekannt. Mhm. Und da kommt man halt nach Nürnberg und man kennt halt auf einmal nicht jeden, was ja logisch ist. Na, aber es hat mir dann einfach nicht mehr so gefallen irgendwie.
Und dann? Was ist dann passiert?
Und dann habe ich mich umgeschaut nach was Neuem. Erst einmal habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es mal im Lebensmitteleinzelhandel aus. Da bin ich dann auch zum Discounter dann gegangen, habe aber dann relativ schnell gemerkt.
Was hat dir da nicht gefallen?
Die schwere Arbeit.
Ja, ja, ist natürlich was anderes als ja. Lacoste-Hemden zusammenlegen, ne?
Tatsächlich, ja. Nee, das war einfach nicht meins und ich habe dann relativ schnell gesagt, bitte, bitte, ich muss hier weg.
Ich finde es ja goldig, dass du das so ehrlich sagst. Das war mir zu schwer. Nö. Wir stoppen an der Stelle wieder, kommen wieder zurück zu Frank. 19 Jahre Pflege. Dann hat sich mehr und mehr so bei dir dieses Gefühl breit gemacht, dass du darin aufgehst, ne? Also dieses für Menschen Dasein ging weiter. Das war keine Episode, sondern es hat dein Leben eigentlich bestimmt und begleitet.
Also ich habe mich schon von Schulzeiten an immer auch dafür interessiert. Also ich hab mich immer für meine Schulkameraden interessiert und ich habe mich für meine Mitauszubildenden interessiert und für meine Mitarbeiter. Also ich war schon immer jemand, der sagt so, eigentlich geht's mir nur gut, wenn es allen gut geht. So, und habe mich deswegen schon, also beim Fotopost schon als Jugendvertreter engagiert. Ich habe mich einfach immer engagiert für andere Mitarbeiter, habe dann bei der Arbeiterwohlfahrt in Schwabach Betriebsrat gegründet auch. Und dann war ich Betriebsratsvorsitzender lang, aber immer halt in der Pflege tätig trotzdem. Also nie mit voller Freistellung oder so, weil mir die Arbeit am Menschen wichtig war. Und auch bei der Arbeiterwohlfahrt in Weißenburg war ich dann Betriebsratsvorsitzender und dann auch Gesamtbetriebsratsvorsitzender beim Bezirksverband Ober- und Mittelfranken. Bin über diese Tätigkeiten dann in die Tarifkommission bei Verdi gelandet, damals noch ÖTV, und habe dann mit Tarifverhandlungen geführt, ehrenamtlich.
Also immer irgendwie
so. Genau, das war mal ein bisschen so Antrieb in meinem Leben. Und 2008 habe ich dann, da war ich dann so um die 40. Weiß nicht, ob es vorhin rausgekommen ist, ich habe nie eine Ausbildung gemacht als Pfleger, sondern ich habe als Pflegehelfer gearbeitet und war dann 40 und habe dann überlegt, so entweder gehe ich jetzt nochmal den ganzen Weg und mache nochmal die Ausbildung und versuche Pflegedienstleitung oder so zu werden, oder ich mache nochmal was ganz was anderes. Also das war mit 40 ist ja so Lebensspanne, wo man sagt, man orientiert sich, ja, ich würde es gar nicht als Crisis bezeichnen, sondern so als Möglichkeit eher, ne? Also dass man einfach nochmal seine Möglichkeiten überdenkt. Und da gab es dann tatsächlich 2008 dann das Angebot von der Gewerkschaft Verdi, ob ich mich nicht bewerben möchte als Gewerkschaftssekretär. Also nachdem die mich schon kannten, nachdem ich da schon aktiv war und auch schon Tarifverhandlungen mitgeführt habe.
Was macht denn ein Gewerkschaftssekretär?
Das ist eine spannende Frage. Man sagt immer so, politische Arbeit, so das kann ja alles und nichts sein. Aber ganz konkret war ich zuständig für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Mittelfranken. Das haben wir uns geteilt mit mehreren Kollegen. Und da geht es darum, also zum einen, dass man in dem Fall Personalräte zum Beispiel berät in rechtlichen Fragen, aber auch alle Mitglieder, die zu uns kommen und arbeitsrechtliche oder sozialrechtliche Probleme haben.
Jetzt hast du nichts mehr mit der Pflege gemacht?
Nee, das war 2008. Also 2008 war dann praktisch der Cut, dass ich 2008 eben dann das Angebot von Verdi hatte.
An der Stelle machen wir den Cut. Wir kommen wieder zurück zu Emilio, der hatte Rücken im Supermarkt. Und dann kam was?
Dann kam die Einladung zum Vorstellungsgespräch, weil ich habe im Vorfeld Bewerbungen natürlich auch an die VAG schon geschrieben. Einmal eine Initiativbewerbung und dann war tatsächlich irgendwann einmal, weil ich habe immer wieder geguckt online, ob irgendwie mal eine Stelle ausgeschrieben ist für U-Bahn-Fahrer. Und dann war mal eine drin und dann haben wir gedacht, komm, gleich bewerben. Das war dann alles relativ zeitgleich, die Kündigung beim Lebensmitteldiscounter und die Einladung zum Vorstellungsgespräch, was natürlich die Kündigung ermöglicht hat. Ja.
Ich frage mich, dir ist ja dein Freund, deine Partnerschaft sehr, sehr wichtig. Du bist ja der Liebe wegen überhaupt erst aus der Oberpfalz nach Nürnberg gekommen. Hat der dich immer unterstützt?
Absolut. Der hat mich wirklich zu 1000% immer unterstützt. Und ohne ihn wäre ich wahrscheinlich gar nicht bei der VAG, weil ich niemals den Schritt gemacht hätte. Ich habe es auch ihm zu verdanken, dass ich auch den Schritt gemacht habe, dass ich nach Nürnberg ziehe.
So, und wie war das dann, als du gesagt hast, okay, ich mache jetzt dieses U-Bahn-Fahrer-Ding? Bist du mit großem Respekt hier angekommen? Und hast dir gedacht, so, oje, oje, hoffentlich kriege ich das hin? Oder wie war so dein Gefühl?
Also ich hatte wirklich Schiss. Also zudem, dass man ja nochmal eine Ausbildung macht und dann eine Prüfung absolvieren muss. Also
bist du generell so ein Typ, der Prüfungsangst hat?
Ja.
Der sich in die Hosen macht? Wenn
Ja, absolut. Also ich meister alles perfekt, aber mach daraus eine Prüfung. Du weißt, in der Fahrschule.
Ja, was
Katastrophe.
Du fährst heute einen, wie lang ist der Zug? 80 Meter? Nee, wie lang ist der Zug?
80 Meter, ja.
80 Meter, so ein U-Bahn-Zug. Du fährst das Riesending durch Nürnberg.
Ja.
Du hast die Prüfung ja bestanden.
Ja.
Also beim ersten Mal oder mit mehreren Anläufen? Oder wie war's?
Ja, doch, beim ersten Mal, ja.
Aber wenn es irgendwie geht, dann würdest du gerne Prüfungen umgehen in deinem Leben.
Ja, doch.
Und bist du ein bisschen auch ein bequemer, gemütlicher Mensch?
Ja, muss ich ehrlicherweise zugeben, doch. Also,
wenn es irgendwie geht.
Wenn es einen direkten Weg gibt, gehe ich lieber den, ja.
Frank, Du hast dich engagiert, du warst jetzt bei Verdi, dieser ominöse Sekretär. Und was ist dann passiert?
Naja, das sind zwei Dinge passiert. Also zum einen muss man wissen, dass der Arbeitsgewerkschaftssekretär damals wahrscheinlich genauso wie heute entgrenzte Arbeit ist. Entgrenzt heißt, wir haben mit Vertrauensarbeitszeit gearbeitet.
Ich höre das zum ersten Mal.
Eine Vertrauensarbeitszeit heißt, der Arbeitgeber vertraut darauf, dass du da Arbeitsleistung erbringst.
Aha.
Und schaut nicht drauf, ob du da vertraglich eine Arbeitszeit auch tatsächlich einbringst. Es ist eher so arbeitsergebnisorientiert. Das heißt, in der Konsequenz waren das über viele Monate zwischen 55 und 60 Stunden im Durchschnitt, die ich an der Woche gearbeitet habe, ohne dass es verlangt wurde. Ne? Also das ist eben so, es kommt niemand und sagt, hey, du musst das machen oder so, aber Gewerkschaftsarbeit ist aus meiner Sicht da Arbeit, die macht man aus Überzeugung, um so ein Klischee zu bedienen, man muss dafür brennen. So, und ich habe lichterloh gebrannt, gedacht, so, damit kann man echt die Welt ein Stück weit verändern, was man tut. Also Gewerkschaften halte ich für außerordentlich wichtig in unserer Gesellschaft, die Bedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verbessern. Aber es hat einfach seinen Preis gekostet. Und dann kam letztlich die Initialwahlumorganisation innerhalb der Gewerkschaft, die dafür gesorgt hat, dass wir eigentlich nur noch die Betreuung von Gremien hätten machen sollen, also Personalräte und eben Organisation von Streiks etc., aber nicht mehr die individuelle Rechtsberatung. Und das war so ein Teil, also was ich ja schon immer gern gemacht habe, einzelne Menschen existenziell zu helfen.
Der Kontakt.
Ja. Genau, der Kontakt. Und eben zu sagen, hier, es kommt jemand, sagt hier, mein Zeugnis ist Mist. Sage hier so, lass uns mal drüber schauen, ich schreibe meinen Arbeitgeber an. Oder ja. Es kommt jemand, sagt, ich habe eine Kündigung erhalten. Oder hat halt irgendein arbeitsrechtliches Problem, jemanden 1:1 zu helfen. Das fand ich immer ganz toll, auch als Gewerkschaftssekretär. Und da hat die Organisation gesagt, nee, das trennen wir. So, wir machen jetzt, eine machen bloß noch Rechtsschutz, individuelle Rechtsberatung. Und die anderen machen nur noch die Betreuung von Gremien und politische Arbeit. So. Und das war dann so das Initial für mich, zu sagen, so das eine und das andere zusammen, das will ich eigentlich nicht mehr. Ich möchte existenziell mit Menschen arbeiten und habe dann über Freundin erfahren, dass gerade in Nürnberg gerichtlich bestellte Betreuer gesucht werden.
Wieder so ein ganz, also ja, wieder was, weißt du, so diese, du hast so einen Zickzackkurs. Erst ja? Im Fotolabor so genau. Quasi. Dann die direkte Arbeit als Pflege am Menschen, dann wieder Sekretär bei der Gewerkschaft und jetzt wieder zurück ran als Betreuer für?
Für Menschen, die ihre Angelegenheiten nicht mehr selber regeln können. Also da kann man sich nicht viel darunter vorstellen. So klassisch haben, glaube ich, Menschen im Kopf, naja, das ist die alte, demente Oma, die niemanden hat, keine Kinder. Da muss sich ja irgendjemand kümmern. Die braucht eine Pflege, die braucht vielleicht einen Umzug in ein Pflegeheim. Ihre Finanzen müssen geregelt werden. Da gibt es vielleicht ein Häuschen, das vermietet werden muss oder eine Wohnung, die verkauft werden soll oder. Und das sagt eben der Staat, naja, wenn es niemanden gibt, der sich kümmert, dann muss sich der Staat kümmern und hat dann die Möglichkeit, eben Betreuer zu bestellen. Ganz früher hat es mal Vormund geheißen. So, das sagt den meisten was. Das gibt es noch im Jugendbereich, also bis 18 gibt es noch Vormünder, die praktisch so die rechtlichen Angelegenheiten regeln. Im Erwachsenenbereich sind es die Betreuer, die gerichtlich bestellten. Und das geht eben über die demente alte Frau bis hin runter zu jungen Erwachsenen, die zum Beispiel psychisch krank sind, drogenabhängig, verwahrlost, über Alkoholiker, psychische Erkrankungen sind, was unglaublich angestiegen ist die letzten Jahrzehnte.
Und du wirst gerichtlich bestellt.
Genau.
Das hat nicht jemand selbst entschieden, sondern er bekommt einen Betreuer zugewiesen und dann kommst du und
genau, sagst, es wird Gott. Praktisch, irgendjemand regt eine Betreuung an und sagt, hier, mein Kind oder meine Mutter oder meine Oma oder mein Nachbar oder die Frau sowieso kommt alleine offensichtlich nicht mehr zurecht. Dann schickt das Gericht einen Gutachter, der erstellt ein psychiatrisches Gutachten, schaut, ob eine Betreuung notwendig ist, ob es jemanden gibt aus der Familie, die sich vielleicht kümmern und zur Betreuung übernehmen kann. Und wenn es dann niemanden gibt, dann wird eben so hauptamtlicher Betreuer bestellt.
Und soll gar nicht despektierlich klingen, aber du hast ja keine Ausbildung in dem Bereich. Du warst Pflegehelfer.
Ja,
und jetzt lässt man dich auf einen psychisch kranken Menschen los und sagt, du regelst das jetzt für den. Das ist schon krass. Genau. Hört sich krass an.
Ja, also es ist die rechtliche Vertretung. Das heißt, was du können musst, sind hauptsächlich eben rechtliche Geschichten regeln. Das heißt, du musst gute Kenntnisse haben im Sozialrecht zum Beispiel. Du musst gute Kenntnisse haben in allen rechtlichen Dingen, die halt Menschen im Leben treffen können.
Da kommt dir natürlich die Arbeit bei der Gewerkschaft schon sehr gelegen.
Genau, so. Ja. Dann natürlich, auch wenn ich nur in Anführungsstrichen Pflegehelfer war, aber 19 Jahre Tätigkeit in einem pflegerischen Bereich sind unglaublich wertvoll hinsichtlich der Erfahrungen, die man da macht und des Wissens, dass man sich da einfach trotzdem aneignet. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite macht man natürlich Fortbildungen in dem Bereich.
Jetzt frage ich erst den Emilio.
Ja, bitte.
Du hast ja nicht nur einen Partner, sondern du hast ja auch noch andere Menschen um dich herum. Wie haben die das denn begleitet, dein wildes Leben, deine Familie zum Beispiel, zu sagen, ich mache jetzt mal Einzelhandel, nee, jetzt mache ich U-Bahn-Fahrer. Was sagt denn da die Mama?
Also die Mama, für die ist alles okay, solange es mir gut geht. Das Schlimmste war natürlich der Umzug nach Nürnberg.
Ja.
Das einzige Kind verlässt sie.
Ja, genau.
Beziehungsweise meine Eltern, weil die sind noch zusammen. Ja, war schon ein schwieriger Schritt. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, der letzte Tag zu Hause war schon sehr emotional. Vor allem halt gleich nach Nürnberg. Ist ja nicht so, dass
ja,
man irgendwie
gleich in die
in
Weiden
gleich
ja,
irgendwo ja. hinzieht, sondern halt gleich so weit weg. Wobei es ja nicht aus der Welt ist, ist eine Stunde entfernt.
Das ist schon klar. Aber hast jeden Tag anrufen müssen, oder?
Anfangs schon, ja. Immer die SMS. mehrmals täglich.
Da bist du nicht der Einzige.
Nee, aber meine Eltern, die unterstützen mich mit allem. Also mit allem stehen die auch komplett hinter mir.
Hätte es denn auch was anderes eigentlich sein können? So, also, oder musste es jetzt die U-Bahn sein? Ich sehe so einen jungen Mann vor sich, der verschiedene Sachen ausprobiert hat, der sagt, nee, taugt mir auch nicht, was mache ich als nächstes? Hättest du theoretisch auch, keine Ahnung, Versicherungskaufmann werden können? Oder muss es dann die U-Bahn sein? Jetzt, was war das entscheidende Gefühl?
Das, was mich dazu gebracht hat, dass ich mich für die VAG entscheide, war die Ausbildung, dass die komplett bezahlt ist.
Mhm.
Weil welcher Arbeitgeber macht es, dass man quasi eine Ausbildung genießen darf und dann noch ein Geld on top kriegt? Und was halt was komplett anderes war. Also U-Bahn fahren, also ist schon cool, wenn man da so ein Riesenfahrzeug steuern darf, ist schon was anderes, ja. Und ich wollte halt einfach mal was Neues ausprobieren.
Ja, also, hast du mal bei irgendeiner Nachtschicht oder so, hast du es mal bereut, wenn die Kumpels alle feiern waren und du musst aber fahren?
Nee, ich habe mich gut drauf eingestellt. Mein Partner hat mir da geholfen, weil der kommt ja aus der Pflege. Der hat schon am Anfang gesagt, du musst dich darauf einstellen, dass du halt auch nachts, Wochenende immer.
Ja.
Und habe ich gesagt, ja, das passt schon, das wird schon. Und man kriegt ja auch Zuschläge, das macht es dann auch noch ein wenig besser. Aber bis jetzt nur keinen einzigen Tag bereut. Ja. Beste Entscheidung, ja.
Also wir sind, Frank, bei dir noch stehen geblieben. Du machst diesen Betreuerjob ja bis heute nebenher.
Ja, genau.
Warum machst du es jetzt trotzdem immer noch?
Weil es gibt eine Handvoll Betreute, die mir einfach so ans Herz gewachsen sind.
Also ehrlich?
Ja, also das zum einen ist eine Betreute dabei, das war meine allererste Betreute. Also die lebt immer noch. Ich sage, die kann ich nicht hergeben.
Eine alte Dame, oder?
Eine alte Dame im Pflegeheim, genau. Und in dem Pflegeheim habe ich noch zwei, drei andere Betreute und mein ehemals drogenabhängiger Punker, den ich über 7 Jahre jetzt dann doch begleiten durfte, mit der hat eine eigene Wohnung und ist nicht mehr drogenabhängig. Das ist eher so ein fast väterliches Verhältnis oder Gefühle, die ich für den habe gesagt, den kann ich nicht hergeben.
Ab wann endet denn so eine Betreuung? Er ist jetzt nicht mehr drogenabhängig, er kriegt sein Leben auf die Reihe?
Er kriegt es nicht auf die Reihe.
Ach so. Also das eine heißt noch nicht das andere.
Ja, wenn die Betreuung nicht mehr notwendig ist, also entweder mit dem Tod des Betreuten oder der Betreuten, Ende der Betreuung, oder wenn die Betreuung aufgehoben wird, weil die gesundheitliche Krise, es gibt ja ganz kurze Betreuungen, die bloß mal für 3 Monate angeordnet werden, zu Ende ist, oder jemand halt sein Leben wieder auf die Reihe gebracht hat. Also auch das erlebt man gelegentlich als Betreuer und sagt dann so, ja, wir haben es gemeinsam geschafft, du kriegst dein Leben wieder auf die Reihe und brauchst keine Betreuung mehr. Und deswegen habe ich gesagt, so die Handvoll behalte ich und das funktioniert ganz gut.
Und warum jetzt die U-Bahn?
Naja, die U-Bahn eben deswegen, weil ich gesagt habe, so die Rahmenbedingungen sind immer okay und dann war es die Litfaßsäule.
Ach, gestimmt, genau, so schließt sich der Kreis.
Genau. Und dann haben sie uns genommen, Emilio, hatten viel Spaß 3 Monate und erstaunlich, was da für Universum aufgegangen ist. Ne?
Mhm.
Also an dieser Komplexität, ich war vorher Fahrgast, oder du ja auch, ne? So
ja,
steigst ein an der Station, steigst an einer anderen Station aus und fertig. Aber was da dahinter steckt, wie viele, aber das weißt du aus deinen anderen Podcasts, wie viele Menschen da, wie viel arbeiten müssen, dass das Ganze funktioniert.
Und weiß ich auch als Busfahrer, was bedeutet, verantwortlich zu sein.
Und wie komplex dieses System und dieser Zug-U-Bahn ist, hat uns schon alle erstaunt, glaube ich, in der Ausbildung.
Ja, klar, also
das haben wir nicht alle geschafft, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also das haben wir 2 unterwegs aufgegeben aus dem Parallelkurs.
Muss man denn mitbringen, Emilio? Was würdest du sagen? Was sollte man mitbringen, wenn man U-Bahn-Fahrer werden will?
Auf jeden Fall die Freude am Service auch. Es ist ja eine Dienstleistung, dass man halt Menschen tagtäglich befördert. Und auch ein bisschen Technik begeistert auch.
Ja. Und natürlich die Lernwilligkeit, so eine Prüfung zu absolvieren.
Das absolut.
Und einen Partner im Rücken, der sagt, du gehst da auch morgen wieder hin.
Absolut. Wobei ich würde auch so hingehen. Also mir macht es wirklich Spaß. Also.
Prima, ihr zwei. Es werden übrigens noch U-Bahn-Fahrer gesucht. Ich habe mal in die Stellenausschreibung, die Stellenanzeige der VAG reingeguckt. Auf Kundenwunsch informieren und beraten Sie die Fahrgäste auch zu Fahrplänen, Tarifen und Anschlussverbindungen. Ist das schon oft passiert?
Ja, ab und zu fragt schon mal ein Gast nach. Welches Ticket?
Wenn man über den Bahnsteig läuft. Ne?
Genau.
Oder zum Dienst oder vom Dienst.
Ja, wohin kommt.
Schichttätigkeit sollte kein Problem sein. Und wenn es mal hektisch wird, einen kühlen Kopf bewahren. Da mache ich mir bei Emilio gar keine Sorgen und beim Frank auch nicht. Der hat so viel erlebt.
Also was mich tatsächlich erstaunt hat, was, ob es dir anders geht. Also wir haben ja gelernt, so das ganze Mechanische haben wir gelernt, die Hintergründe, Störungsbeseitigung etc. etc. Aber die Schichten an sich zu fahren, und das fand ich schon echt erstaunlich, was das bedeutet. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir noch 30 Sekunden haben, dass ich dich und euch vielleicht einmal kurz auf eine Fahrt mitnehmen darf zwischen zwei Bahnhöfen als U-Bahn-Fahrer.
Interessant.
Einfach mal so, wenn der Fahrgast einsteigt, beginnt ja für ihn praktisch die Fahrt und für uns beginnt ja letztlich das Losfahren. Das heißt, wir sitzen in unserem Fahrerstand. Das Erste, was wir tun, wir schauen auf unser Fahrsignal. Ist das grün? Können wir fahren? Wir schauen, ob unser Fahrplan-Counter praktisch auf Null steht oder Richtung Null geht. Wir fahren sekundengenau. Also das weiß auch keiner.
Das ist die Uhr.
Das ist die Uhr. Also wir haben einen Fahrplan-Counter im Fahrerstand, der runterzählt an unserem Bahnhof. Und es weiß kein Mensch, dass wir zum Beispiel um 19.53 Uhr und 23 Sekunden an der Lorenzkirche losfahren. Also wir fahren tatsächlich sekundengenau, wenn es möglich ist.
Genau, weil was ist, wenn gerade noch irgendwie die Oma mit ihrem Rollator noch nicht drin ist?
Genau, aber das ist genau der Punkt.
Da wird's hektisch dann.
Das ist genau der Punkt. Wir gucken dann, ist der Fahrgastwechsel abgeschlossen? Das heißt, sind alle ein- und ausgestiegen, drücken dann unsere Türen zu, kriegen dann das Feedback vom Zug. Türen sind zu, schauen wieder auf unser Fahrsignal, weil es kann ja umgefallen sein in der Zwischenzeit, also wird er auf Rot stehen. Bevor du dein Fahrhebel auf Fahr gehst, schaust du aufs Notfallsignal, ob das leuchtet, das heißt, ob auch irgendwas ist, dass du nicht losfahren darfst, dann beschleunigst du bis zur Abschaltgeschwindigkeit. Alle Bahnhöfe sind unterschiedlich lang. Zwischen jedem Bahnhof fährst du unterschiedliche Geschwindigkeiten. Du hast andere Punkte, wo du bremsen musst. Alle Bahnhöfe haben andere Haltestellen, also du hältst nicht an jedem Bahnhof am gleichen Punkt, sondern immer an einem anderen. Dann hast du, wenn du deine Abschaltgeschwindigkeit erreicht hast, hast du ungefähr 10 bis 20 Sekunden Pause. Da hast du nichts zu tun. So, und dann musst du schauen, wo ist mein Bremspunkt, wann fange ich wieder an zu bremsen, verzögere meinen Zug auf 50 km/h, dass ich am Bahnhofsanfang ungefähr bin, schau dann wieder aufs Notfallsignal und dann wird es ein kleines bisschen hektisch. Ich muss nämlich gucken, wo ist mein Haltepunkt und muss den Bahnsteig beobachten. Habe ich irgendjemand mit Gehbehinderung? Habe ich einen Blinden mit einem Blindenstock stehen? Habe ich irgendwie hohes Aufkommen in der Familie mit 3 Kinderwagen oder so, auf die ich dann achten muss? Beobachte also den Bahnsteig, verzögere an den Haltepunkt, weil wir sollen dann an einem bestimmten Punkt halten, damit das für alle Fahrgäste immer klar ist, wo wir stehen. Und dann gebe ich die Türen frei. So, und das ist eine kurze Fahrt zwischen zwei Bahnhöfen. Das mache ich 45 Minuten lang am Stück. Dann habe ich 5 Minuten Umstiegzeit und fahre wieder im gleichen Takt 45 Minuten zurück.
Emilio, du bist nicht sauer, dass der Frank ein bisschen mehr erzählt hat aus seinem Leben, weil er hat natürlich ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Und auch noch ein paar krassere Moves gemacht sind so in all den Jahren. Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch beiden. Und wenn ihr Lust habt, U-Bahn-Fahrer zu werden, dann schaut unter vag.de Karriere. Danke euch, alles Gute euch beiden. Und wir hören uns in der nächsten Folge Busfunk.
Danke, Stefan.
Servus.
Danke auch.